Ich möchte zu Beginn der Predigt beten. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass wir uns jetzt treffen können hier und dass wir es in Frieden und in Freiheit tun dürfen. Ich danke dir dafür, dass wir uns hier an diesem Ort treffen können, dass wir hier als deine Gemeinde vor dir sein können. Ich danke dir dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast. Ich danke dir dafür, dass wir uns auf dich ausrichten können. Und so bitte ich dich, dass du mir Gnade gibst zum Predigen und den anderen Gnade zum Hören. Amen. Ja, wir sind in einer Predigtreihe, das hat Volker vorhin schon verraten. I love my church, das ist das Thema, mit dem wir uns beschäftigen. Klappt nicht? Ah, jetzt. Okay, Entschuldigung, das sind die kleinen Tücken der Technik. Darüber freuen wir uns auch immer wieder. Aber das habe ich gelernt. Meistens ist das Problem auf dieser Seite, so wie beim Computer. Das Problem sitzt immer vor dem Computer. Das ist bei mir genauso auch immer das Problem. Also ich offenbare hier meine ganze Technikschwäche gleich zu Beginn. In dieser Predigtreihe soll es darum gehen, dass wir uns über das Thema unserer Gemeinde Gedanken machen. Was bedeutet Gemeinde? Und dabei hat letzte Woche Jürgen schon mal darauf hingewiesen, dass es nicht hier um das Gebäude geht zum Beispiel. Wenn wir sagen, wir gehen zur Gemeinde, dann meinen wir ja manchmal, wir gehen hier in Delweg oder früher, wir gehen in die Würzburger Straße oder in welche Kirche auch man immer geht. Es geht also nicht darum, das Gebäude. So nach dem Motto, jetzt haben wir endlich ein schönes Gebäude hier im Delweg, jetzt gehe ich auch gern zur Gemeinde. Sondern es geht bei Gemeinde und Kirche geht es nicht um Institutionen, sondern es geht um Menschen, ganz konkret um Menschen. Gemeinde, das sind Menschen, die herausgerufen sind. Das ist eigentlich das, was das Wort bedeutet. Die Herausgerufenen. Das ist ein Begriff, den die Schreiber im Neuen Testament immer wieder für Gemeinde benutzen. Und das war kein Wort, was sie irgendwie neu kreiert haben, so nach dem Motto, oh, jetzt haben wir eine neue Bewegung, jetzt müssen wir uns mal ein neues Wort ausdenken, wie wir die jetzt nennen, die Leute. Sondern die haben einfach geguckt in ihrer Umgebung, okay, sowas gibt es doch schon, ein offizielles Gremium, die Versammlung der freien Bürger. Zum Beispiel in Athen musste man ein männlicher Vollbürger sein, der mindestens 18 Jahre alt war. Stimmrecht hatte man erst, wenn man 2 Jahre lang Wehrdienst vollendet hatte. Und man durfte auch kein Sklave und auch kein Gast in dieser Stadt sein. Das waren alles Voraussetzungen dafür, um wirklich einer der Herausgerufenen in der Stadt zu sein, der Mitglied in dieser Vollversammlung ist, der Athener. Und die Schreiber des Neuen Testamentes haben gesagt, okay, Gemeinde, das sind also diejenigen, die von Gott herausgerufen sind, die herausgerufen sind aus der Welt und die jetzt zu ihm gehören. Also wenn wir von Gemeinde sprechen, dann meinen wir Menschen, ganz konkrete Menschen, die zu Jesus Christus gehören. Das Kriterium ist eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Wer also zu Jesus gehört, der gehört zur Gemeinde. Und das hat auch Folgen. Wer zu Christus gehört, der gehört zur Gemeinde dazu. Das kann man sich nicht aussuchen. In der letzten Woche haben wir über das Thema Hingabe gesprochen. Also wenn es darum geht, dass wir die Liebe Gottes erlebt haben, dann kann mir der Leib Christi, wie bei ein anderes Bild für Gemeinde, dann können mir die Menschen, mit denen ich hier zusammen unterwegs bin, eigentlich nicht egal sein. Wenn ich die Liebe Gottes erlebt habe, dann möchte ich mich diesen Menschen hingeben und möchte diesen Menschen dienen und möchte mich in der Gemeinde einbringen. Das Thema heute ist, ich glaube, ich bitte dich, danke. Ich lege das mal zur Seite und mache dann einfach ein Zeichen, bevor das hier noch ausartet mit der Technik und ich das hier nicht hinkriege. Das Thema heute ist Verantwortungsbewusstsein. Meine Gemeinde ist verantwortungsbewusst. Und ich habe hier ganz bewusst mal das Bild von einem Staffellauf benutzt. Das ist hier gerade so der Moment, wo der Staffel übergeben wird. Und dann trägt einer die Verantwortung. Er hat Verantwortung bekommen für die nächsten Sekunden. Und darauf werden wir in der Predigt an anderen Stellen noch wieder eingehen, was das zu bedeuten hat. Wir tragen Verantwortung. Wir haben für eine bestimmte Zeit haben wir von Gott Verantwortung bekommen. Verantwortung bedeutet immer, dass man sich auch vor jemandem verantworten muss. Es gibt immer jemanden, der von uns Verantwortung, der von uns dann auch zur Rechenschaft ziehen kann, der Verantwortung verlangen kann von uns. Und damit kommen wir zum ersten Punkt. Vor wem müssen wir uns als Christen überhaupt verantworten? Ist das die Gemeindeleitung? Ist das mein Nachbar? Oder ist das meine Ehefrau oder mein Ehemann? Vor wem muss ich mich denn eigentlich verantworten? Und da, genau, da sind wir bei einer Schlüsselszene in der Entstehung der Gemeinde. Da möchte ich gleich mit euch einen Text anschauen, wo es auch um Verantwortung geht. Und das passt auch zu dieser Woche. Das hat nämlich mit Himmelfahrt zu tun. In der Zeit nach Jesu Auferstehung und der Himmelfahrt hat Jesus noch einige Zeit gehabt, wo er mit seinen Jüngern nochmal zusammen war. Und einige seiner Aussagen sind uns überliefert worden. Und so haben wir in der letzten Woche Himmelfahrt gefeiert. Und nein, Himmelfahrt ist nicht das Besäufnisfest, an dem sich einige Väter besaufen können, sondern das ist Himmelfahrt. Und wir als christliche Kirche wollen das auch nochmal benennen, hier ganz dezidiert, dass es eben nicht ein Besäufnisfest für Väter ist, sondern Himmelfahrt ist der Tag, an dem Jesus dann letztlich zum Vater zurückgegangen ist. Und kurz vorher hat er mit seinen Jüngern nochmal gesprochen. Er hat ihnen nochmal echt ein paar wichtige Dinge mitgegeben. Und ich möchte mit euch einen Text aus dem Lukas-Evangelium anschauen, in Lukas 24, aus der Abschiedsrede von Jesus. Genau, 44, da sagte er, dann sagte Jesus, als ich bei euch war, habe ich euch erklärt, dass alles, was bei Mose, bei den Propheten und in den Psalmen über mich geschrieben steht, in Erfüllung gehen muss. Nun öffnete er ihnen den Blick für das Verständnis dieser Schriften. Er sagte, es wurde vor langer Zeit aufgeschrieben, dass der Christus leiden und sterben und am dritten Tag auferstehen muss. Geht in seinem Namen zu allen Völkern, angefangen in Jerusalem, ruft sie zur Umkehr auf, damit sie Vergebung der Sünden erhalten. Für all dies seid ihr meine Zeugen. Und nun werde ich euch den Heiligen Geist senden, wie mein Vater es versprochen hat. Ihr aber bleibt hier in der Stadt, bis der Heilige Geist kommen und euch mit Kraft aus dem Himmel erfüllen wird. In den anderen sogenannten synoptischen Evangelien, das sind die Evangelien, die man so quasi, wo viele Sachen parallel sind, dazu gehört das Markus- und das Matthäus-Evangelium neben dem Lukas-Evangelium, wird das am Ende immer relativ ähnlich beschrieben. Jesus spricht immer davon, geht hin jetzt. Geht hin und predigt das Evangelium, Markus 16. Geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Matthäus 28, wir haben da vorhin schon davon gehört. Dort bei Matthäus wird das nochmal konkretisiert. Da wird gesagt, tauft sie, lehrt sie alles zu halten, was ich euch geboten habe. Im Johannesevangelium ist das etwas anders beschrieben. Da sagt Jesus einfach am Ende, der Friede sei mit euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und damit wird diese Sendung beschrieben, dass wir nicht für uns bleiben sollen. Zunächst die Jünger und dann wir als Gemeinde letzten Endes auch. Und ich kann mir so richtig vorstellen, wie die Jünger dort sitzen und das so hören. Und wenn man das so sich mal so von außen vorstellt, dann stelle ich mir die Frage, wieso haben die Jünger damals nicht gesagt, ey, was sollen wir denn jetzt genau machen, Jesus? Du kannst doch jetzt noch nicht losgehen. Was sollen wir denn tun? Und ja, wie soll das denn weitergehen mit der Gemeinde? Und dass man da richtig die Panik bekommt. Und das ist ja offensichtlich nicht der Fall gewesen, dass die Jünger da irgendwie in Panik verfallen sind. Diese Aussagen von Jesus, diese letzten Aussagen von Jesus, waren immer wieder die Aussagen, die die Gemeinde immer wieder erneuert haben. Durch alle 2000 Jahre Kirchengeschichte hindurch waren das immer wieder die Worte, die Gemeinde, die Kirche erneuert haben. Wieder zurück zum Auftrag, wieder zurück zum Gründer. Wir berufen uns auf Jesus Christus. Wir berufen uns nicht auf uns selbst. Sie haben den Inhalt der Botschaft, die Jesus ihnen gegeben hat, die Verantwortung, die er ihnen übertragen hat, gewissermaßen in sich hineingenommen. Er hat nicht gesagt, ihr sollt irgendetwas tun, sondern ihr sollt von mir berichten, von meinem Leiden, von meinem Sterben, von meiner Auferstehung. Das ist eure Botschaft. Ich selbst bin eure Botschaft. Und deswegen sind sie nicht verzweifelt. Sie haben einen anderen Blick für die Wirklichkeit bekommen. Sie haben einen Blick für die Wirklichkeit bekommen, dass der Gott, der jetzt auffahren wird in den Himmel, wie es in einigen Glaubensbekenntnissen heißt und auch in der Bibel, er wird auffahren zum Himmel, er wird die Herrschaft einnehmen. Das ist ein Blick, der den Jüngern geschenkt wurde. Christus mit den Augen des Glaubens, wir haben in der letzten Zeit an einigen Stellen darüber gesprochen, die unsichtbare Welt, die unsichtbare Wirklichkeit ernst zu nehmen. Als Jesus zum Vater aufgefahren ist, waren die Jünger nicht verzweifelt, weil sie diesen Blick hatten. Er wird zum Vater gehen, er wird die Herrschaft einnehmen und wir werden dabei sein. Und er wird uns seinen Geist geben. Und wir werden nicht in unsere eigenen Kraft gehen und hier irgendwas versuchen, sondern er wird selbst in uns sein. Ich bin bei euch, hat Jesus ihm kurz vorher gesagt, was im Matthäus-Evangelium zu sehen ist. Jesus ist die Voraussetzung. Zum zweiten Punkt komme ich mal. Jesus übergibt die Verantwortung an seine Jünger. Und er selbst sagt, ich schaffe alle Voraussetzungen, die ihr braucht. Ihr müsst nichts aus euch selbst heraus versuchen. Ihr müsst nichts versuchen, irgendwie zu produzieren oder zu machen oder solche Dinge, sondern ich schaffe alle Voraussetzungen. Das ist ja so, wenn man sich diese Szene so vorstellt, Jesus hat so die letzten wichtigen Dinge, die er seinen Leuten mitgeben möchte. Er hat, ich weiß, wenn ihr mal so an früher denkt, in der Schule, wenn man dann so einen Ausflug gemacht hat, meine Mama dann so, hat mir dann so noch die letzten Worte so von der Klassenfahrt, so benimm dich anständig und putze die Zähne und zieh dir jeden Tag eine saubere Unterhose an und solche Sachen. Und das sind so die wirklich wichtigen Dinge, die man nochmal sagen muss. Und bei Jesus waren das Gott sei Dank andere Dinge. Er sagt, Leute, ich habe euch das die ganze Zeit gesagt. Und jetzt öffne ich euch nochmal die Schrift. Und alles, was in der Schrift drin steht, das berichtet von mir. Und er anhand der Tora, anhand der Propheten, anhand der Psalmen, sagt hier Jesus, die berichten alle von mir. Es geht immer um mich. Ich bin derjenige, der das Opfer für alle Mal gebracht hat. Wenn es in der Tora um die Opfergebote geht, ich bin die Erfüllung aller Opfer. Wenn es darum geht, wie du deine Sünde loswerden willst, du musst nicht mehr in den Tempel gehen, du kannst zu mir kommen. Das ist die frohe Botschaft, die er ihnen nochmal erklärt hat. Er hat von seinem Leiden, von seinem Sterben und von seiner Auferstehung berichtet und hat dann gesagt, dann geht hin. In diesem Namen, in dem Namen Jesus, nicht in eurem Namen, sondern in dem Namen Jesus. Jesus selber gibt die Voraussetzungen dafür, dass wir die Verantwortung, die er uns überträgt, überhaupt ertragen und tragen können. Wir müssen es bitte ganz deutlich hören. Die Verantwortung, die Christus dir und mir überträgt, das Wollen und das Vollbringen, sagt Paulus an anderer Stelle, das gibt er noch dazu. Wie wunderbar ist diese Botschaft. Nicht ein Gott, der uns niederdrückt und sagt, jetzt quetsch dich mal richtig aus, bis du nichts mehr drin hast, sondern Jesus sagt, Leute, geht erstmal zurück, ihr habt noch 10 Tage und dann kommt die Kraft aus dem Himmel. Nicht aus eigener Kraft, sondern die Kraft aus dem Himmel. Auf die sollt ihr vertrauen. Machst du mal bitte die nächste Folie. Es wurde vor langer Zeit aufgeschrieben, dass der Christus leiden und sterben und am 3. Tag auferstehen muss. Das ist quasi die Summe der Botschaft von Kreuz und Auferstehung. Und beim Kreuz, wenn ihr das hier mal so vor Augen habt, gibt es ja immer 2 Dimensionen. Es gibt eine horizontale und eine vertikale. Und diese beiden Dimensionen, das wird er seinen Jüngern mitgegeben haben. Das eine ist die Beziehung zu Gott. Das, was ich für euch getan habe, bringt dich in eine richtige Beziehung zu Gott, wird Jesus seinen Jüngern gesagt haben. Ihr braucht nichts mehr tun. Du darfst Gott, deinen Vater im Himmel nennen, durch mich. Und die andere Richtung ist die Beziehung zu den Menschen und zu mir selbst, zu meinen Mitmenschen und zu mir selbst. Jesus Christus ist nicht nur für mich gestorben, sondern auch für andere Menschen. Für viele Menschen ist Christus gestorben und deshalb habe ich Verantwortung für die Menschen um mich herum. Beide Aspekte sind wichtig. In beiden Richtungen hat das Kreuz und die Auferstehung eine Auswirkung. Die Botschaft von Kreuz und Auferstehung macht deutlich, dass etwas zwischen Gott und Menschen nicht in Ordnung ist. Und ohne das Eingreifen Gottes wäre es für immer so geblieben. Das betrifft die vertikale Dimension. Die Botschaft von Kreuz und Auferstehung macht auch deutlich, dass wir in den Beziehungen zu Menschen und zu uns selbst Erlösung brauchen und Erneuerung brauchen. Und dass das Gott auch schenken kann. Wenn Beziehungen kaputt sind, wenn Beziehungen zerbrochen sind, ist Gott ein Gott, der auch diese Dinge wieder durch das Wirken von Kreuz und Auferstehung erneuern kann. Wir leben in einer neuen Dimension in der Gemeinde. Hier geht es nicht darum, zu herrschen und beherrscht zu werden, sondern in der Gemeinde geht es darum, sich gegenseitig unterzuordnen, einander zu dienen. Das ist eine neue Dimension, eine neue Wirklichkeit, in die Christus uns ruft, durch Kreuz und Auferstehung. Es braucht beide Aspekte des Kreuzes. Man kann persönliche Erlösung und Integration in die Gemeinschaft der Glaubenden nicht voneinander trennen. Das eine oder das andere würde dem Kreuz seine erlösende Wirkung nehmen. Eine Überbetonung der vertikalen Linie ist relativ häufig, gerade in unseren freikirchlichen Kreisen. Da geht es nur ausschließlich um den Segen der Erlösung. Ich bin erlöst, der Herr hat mich erlöst, Halleluja, alles toll. Und ich habe eine persönliche Beziehung zu Gott. Mein geistiges Leben besteht auf alleroberster Ebene. Ich bete jeden Tag ganz viel und Bibelstudium, Meditation und alles Mögliche. Aber ich habe gar kein Interesse an der Not des Menschen. Ich erfülle nicht das Gebot der Nächstenliebe. Und dann besteht die Gefahr, dass der Glaube zu einer fruchtlosen, ich-bezogenen und zu einem konsumorientierten geistlichen Narzissmus führt, wo es nur noch um meine persönliche Beziehung zu Gott geht. Versteht mich nicht falsch. Die Beziehung zu Gott ist gut und wichtig und richtig. Ich will das nicht hier abwerten, aber ich will sagen, dass es auch eine Überbetonung gibt und dass die auch eine Gefahr mit sich bringt. Wir haben das Ziel in der Gemeinde hier. Und wenn wir hier über I love my church nachdenken, wir wollen versuchen, an dieser Stelle eben nicht einseitig zu sein. Wir haben gesagt in unserer Vision, wir wollen Gemeinschaft leben miteinander. Weil wir glauben, wenn wir Christus nachfolgen, dass Gemeinschaft die Folge ist. Und wir wollen dann Menschen dienen. Wir wollen uns von der Liebe Christi in Bewegung setzen lassen. Paulus hat das im 2. Korintherbrief gesagt, die Liebe Christi drängt mich. Nicht mein Gehaltszettel, nicht mein schlechtes Gewissen, ich muss doch was für den Herrn tun, sondern Liebe treibt mich, sagt Paulus. Und ich wünsche mir, dass wir so miteinander unterwegs sind, dass wir so in dieser Stadt unterwegs sind und in der Umgebung hier, dass wir von der Liebe Gottes erfüllt werden und uns davon in Bewegung setzen lassen. Eine Überbetonung der horizontalen Ebene ist auch an vielen Stellen zu sehen in der Gemeinde und in der Kirche. So eine Art sozialer Aktivismus. Ich werde immer sehr nervös, wenn in der Kirche nur noch über Umweltschutz und soziale Gerechtigkeit geschrieben wird, wenn nur noch das die Themen sind. Wenn wir nichts anderes mehr zu sagen haben, außer die Natur und sozialen Themen. Versteht mich nicht falsch, das sind wichtige Themen. Aber wenn wir nur noch das zu sagen haben, dann habe ich irgendwie Fragezeichen. Es gibt viele Christen, die kümmern sich um Arme und um die Unterdrückten und um die Hilflosen. Super. Aber sie leben, sie tun das nicht aus der Liebe zu Gott, sondern vielleicht, weil sie vielleicht darauf angewiesen sind, dass andere Leute ihnen auf die Schulter klopfen und sagen, boah, was hast du aber toll gemacht. Und Bewunderung und solche Dinge können da auch zu einer Gefahr werden. Und die Frage ist immer, tue ich die Dinge auch noch dann, wenn sie kein anderer mehr sieht, außer der Herr Jesus? Das ist eine gute Lackmuspapierfrage. Tue ich die Dinge, die ich tue, auch, wenn kein anderer mehr da ist, der mir auf die Schulter klopfen kann und sagen kann, das hast du aber toll gemacht. Eine Gemeinde, die sich nur noch versammelt, um ihre Frömmigkeit zu pflegen, verliert ihren Sendungsauftrag, verliert ihren Weltbezug. Wir haben einen Auftrag für diese Welt und nicht einen Auftrag für uns selbst. Eine Gemeinde, die nur aktivistisch auf die Bedürfnisse der Welt reagiert, sich also sozial und politisch engagiert, verliert ihre Gemeinschaft mit dem Herrn. Wohlgemerkt, die das nur tut. Sie verliert den Gottesbezug. Wir brauchen beides. Gemeinschaft mit Christus und missionarischen, diakonischen Dienst in der Welt. Und zwar in dieser Reihenfolge. Wir brauchen erst die Beziehung zu Gott. Und das ist unsere Verantwortung, die zu pflegen. Die kann kein anderer für dich pflegen. Es ist deine Verantwortung, Gottes Angesicht zu suchen. Es ist deine Verantwortung, in seinem Wort zu lesen, in sein Wort zu studieren und dich füllen zu lassen von der Liebe des Vaters und dann hinzugehen und dem Nächsten zu dienen und die Welt zu verändern. Wir kommen zum nächsten Punkt. Der Ruf der Umkehr ist die Verantwortung der Gemeinde. Jesus sagt an dieser Stelle dezidiert, aber auch in den Paralleltexten, geht in seinem Namen zu allen Völkern, angefangen in Jerusalem, ruft sie zur Umkehr auf, damit sie Vergebung der Sünden erhalten. Wer umkehrt, der verlässt die alte Richtung. Und dazu fordert Jesus konkret seine Nachfolger auf, dass sie mit dieser Botschaft losgehen, mit der er selber gestartet ist. Der Dienst von Jesus beginnt damit, dass er anfängt, mit seiner Botschaft kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Das ist die Botschaft von Jesus. Das Reich Gottes kommt, bricht an. Wo ich bin, sagt Jesus, da bricht das Reich Gottes an. Wo du umkehrst von deinen alten Wegen und dich mir unterordnest, da bricht meine Herrschaft an. Und es ist eine Herrschaft des Friedefürst. Es ist eine Herrschaft des Gottes, der dir anbietet, dass du ihn Vater, aber Papi nennen darfst. Nicht ein König, der dich vernichten will, sondern der Gott, der dich liebt. Die Aufforderung, kehr um, bedeutet immer Jesus anschauen. Wie sonst soll man sich das erklären, dass Menschen zur Zeit Jesu so gerne zu Jesus gekommen sind, auf ihn geschaut haben? Menschen, die so schwer beladen waren mit Sünde, dass die anderen gesagt haben, der da, ach die da, furchtbar, wie kannst du nur Jesus? Und sie haben Jesus angeschaut und sind verändert worden. Das bedeutet Umkehr. Es bedeutet nicht, an deiner eigenen Sünde zu verrecken, sondern es bedeutet, daran hinzuschauen, auf den, der verreckt ist für dich. Darum geht es. Wie sonst kann ein Zachäus das aushalten, einem lebendigen Gott, einem heiligen Jesus in die Augen zu schauen? Und wenn du den Blick auf deine Sünden nicht mehr ertragen kannst, dann rufe ich dich auf, kehre um und schau auf denjenigen, der dich persönlich ruft. Und das ist unser gemeinsamer Auftrag. Das ist nicht nur mein Auftrag oder der Auftrag der Gemeindeleitung, sondern das ist der Auftrag der Gemeinde. Das ist unsere Verantwortung. In all dem, was wir tun und sagen, in dem, wie wir miteinander umgehen, in dem, was wir übereinander sagen, in dem, was wir zu Hause am Essenstisch über die Gemeinde sagen, über die Nachbarn sagen. Wir tragen Verantwortung, um den Menschen diese frohe Botschaft weiterzusagen. Dass wir umkehren dürfen. Das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes bricht nicht an in deinem Leben, wenn du weitermachst wie bis jetzt. Und wenn du mit Jesus noch nicht unterwegs warst. Also Umkehr ist Voraussetzung dafür, um in der Herrschaft Gottes zu leben. Das Reich Gottes ist für die, die umgekehrt sind von ihren alten Wegen, die zu ihm zurückgekommen sind. Und dort sagt Jesus, damit sie Vergebung der Sünden erleben oder Vergebung der Sünden erhalten. Wenn mir vergeben wurde, wenn ich neu anfangen darf, wenn ich sogar eine neue Identität bekomme bei Jesus, dann ist das die wunderbarste Botschaft, die in meinem Leben passiert ist. Und wo ich immer wieder anfange, darüber zu staunen. Wo ich bin jetzt ungefähr seit 13 Jahren mit Jesus unterwegs. Und ich staune immer wieder neu. Ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, was ich Neues erzählen soll. Ich werde immer wieder neu bewegt von dem, was da geschehen ist. Diese Gnade, dass ich neu anfangen darf. Ich, der so einen großen Sündenberg hatte, ich durfte neu anfangen. Und hier sind so viele unter uns, die diese Botschaft in ihrem Leben angenommen haben. Aber ich möchte dich einfach ermutigen, wenn du das noch nie getan hast, dann tu das heute das erste Mal. Und wenn du sagst, auch wenn ich schon mit Jesus unterwegs war, an vielen Stellen, schwere Schuld und schwere Last bedrängt mich, dann geh doch wiederum zurück zu dem, der dir das anbietet. Vergebung der Sünden. Eine Kernbotschaft, eine Kernverantwortung für uns als Christen, für uns als Gemeinde. Und wir bekommen eine neue Identität, dort am Kreuz. Dort bei dem Gekreuzigten und Auferstandenen bekommen wir eine neue Identität. Wir werden neue Menschen. Wir werden Kinder Gottes, Königskinder. Wir sind maximal geliebt. Wir sind wertvoll für ihn. So wertvoll, dass er sein Blut, sein eigenes Blut bezahlt hat. Petrus sagt es so, nicht Silber oder Gold, sondern das Blut des lebendigen Gottes. Also ihr Lieben, wenn man dich das mal wirklich von hier nach da fließen lässt, mich hält es dann manchmal nicht mehr auf dem Stuhl. Ich komme zum vierten Punkt. Die Zeuge sein, Zeuge Jesu sein, bedeutet maximale Verantwortung. Machst du die nächste Folie bitte gleich weiter? Da heißt es in Vers 48, für all dies seid ihr meine Zeugen, sagt Jesus. Und nun werde ich euch den Heiligen Geist senden, bleibt hier in der Stadt, bis der Heilige Geist kommen und euch mit Kraft aus dem Himmel erfüllen wird. Das Wort, was hier im Urtext steht, ist Märtyrer. Das sind diejenigen, die sogar bereit sind, für diese Botschaft mit dem Leben zu bezahlen. Und viele der Leute, die damals vor Jesus standen, haben das auch mit ihrem Leben bezahlt. Soweit die Kirchengeschichte ist sich darüber einig, im Großen und Ganzen, dass Johannes der Einzige ist, der eines natürlichen Todes gestorben ist. Alle anderen Jünger sind als Märtyrer gestorben. Einfach nur, weil diese Botschaft gestört hat. Einfach nur, weil das in der damaligen Zeit ein Stein des Anstoßes war. Ein Ärgernis war. Und auch heute noch ist das für viele ein Ärgernis. Auch heute noch sterben täglich 280 Schwestern und Brüder wegen ihres Glaubens. Laut der Studie einer OSZE-Studie. 280 Menschen pro Tag. Ihr Lieben, wir sind aufgefordert, diese Botschaft wirklich voranzutragen in diese Welt hinein, koste es, was es wolle. Und wir können echt dankbar sein. Wir beten meistens mal hier vom Gottesdienst um 10 Uhr. Und ich bete fast jedes Mal, danke Gott, dass wir hier uns in Frieden und in Freiheit treffen dürfen. Ihr lieben Schwestern und Brüder, wisst ihr, was das für ein Privileg ist? Dass sich in China könnte sich eine Menschenmasse als Christen wahrscheinlich gar nicht so versammeln. Die müssten sich nachts durch die Wälder sich machen, durch irgendwelche Moore und was weiß ich was, und sich dort treffen. Und wir dürfen das in einem so wunderbaren Gebäude tun. Wir dürfen das, und das ist alles nur die Hülle. Wir haben den Auftrag, wir haben die Verantwortung, das mit Leben zu füllen. Diese Chance zu nutzen, diese Verantwortung, die Christus uns übertragen hat, auch damit, dass wir diese Botschaft von Kreuz und Auferstehung zu den Menschen bringen können. Und Jesus sagt ja, das tut ihr nicht aus der eigenen Kraft heraus. Uns als Gemeinde, wenn wir hier über I love my church nachdenken, ich liebe meine Gemeinde und wie wir uns Gemeinde vorstellen, dann ist uns völlig bewusst, wir tragen viel Verantwortung hier in dieser Gemeinde. Alle miteinander. Nicht einige wenige, sondern miteinander haben wir einen Auftrag und den haben wir uns nicht irgendwie gesucht, so nach dem Motto, wir wissen nicht, was wir zu tun haben, sondern wir haben einen Herrn, der uns diesen Auftrag gegeben hat, gemeinsam. Und es ist uns völlig bewusst, dass wir ihn aus eigener Kraft und menschlichen Möglichkeiten nicht erfüllen können. Wir sind viel zu unterschiedlich, wir sind so merkwürdige Typen, jeder von uns selbst ist ein merkwürdiger Typ. Wir brauchen die Kraft aus der Höhe. Wir brauchen die Kraft aus dem Himmel dafür. Und ihr Lieben, da möchte ich euch wirklich ermutigen, auch, dass wir da gemeinsam für beten. Zu Hause, in den Hauskreisen, in den Gruppen, dass wir diese Kraft wieder immer mehr und immer wieder neu erfahren und erleben. Dass wir diesem Auftrag und dieser Verantwortung gerecht werden können. Weil wir es eben nicht aus dem eigenen Vermögen heraus hinbekommen. Und so muss es den Leuten damals auch gegangen sein. Also wir 11 People oder wie viele Leute da rumstanden um Jesus. Wir sollen jetzt hingehen in alle Welt und alle Völker. Sorry, Jesus. Aber der Heilige Geist macht den Unterschied an der Stelle. Und das wünsche ich mir, dass wir das wieder auch neu wirklich von Gott erwarten. Ich wünsche mir, dass wir neu mit diesem Wunsch, mit diesem Traum vor Gott stehen, sogar dort, bitte, füll du unsere leeren Hände wieder neu. Gib du uns die Kraft dafür, wirklich glaubhaft in unserer Generation Zeugnis abgeben zu können vor den Menschen, die dich noch nicht kennen, dass sie auch diese Liebe erfahren. Wir tragen Verantwortung auf der vertikalen Ebene, unsere Beziehung zu Gott zu pflegen. Und wir dürfen das tun mit der Erfahrung, er hat uns zuerst geliebt. Und wenn du heute hier in diesem Gottesdienst bist und sagst, das ist heute mein Tag. Das habe ich noch nie für mich in Anspruch genommen. Ich habe keine Beziehung zu Jesus. Dann darfst du heute hierher kommen. Nach dem Gottesdienst werden wir hier vorne mit dir beten. Wir werden mit dir zusammen beten, werden dich im Geist zu Christus bringen. Und er wird dir deine Sünden vergeben. Und du darfst neu anfangen. Auf der horizontalen Ebene haben wir die Verantwortung zu uns selbst und zu unserem Nächsten. Und gerade im Bereich der Gemeinde gibt es einen Satz im Römerbrief, den Paulus quasi als Summe anbietet, als Summe von dem, was das bedeutet. In Römer 15, Vers 7, da heißt es, darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Ihr Lieben, Lobpreis ist wunderbar, aber es ist nicht immer Musik. Gott zu loben kann dadurch geschehen, dass ich meinen Bruder, meine Schwester annehme, auch wenn er oder sie komisch ist. Ich liebe meine Gemeinde, weil Jesus mich zuerst geliebt hat. Unabhängig, wie komisch andere sind oder wie unabhängig davon, wie komisch andere mich finden. Früher, vor einiger Zeit, ist schon länger her, habe ich Gemeinde, also das war vor meiner Zeit, meiner neuen Bekehrung, konnte ich Gemeinde nicht ausstehen. Ich empfand das einfach als doofe Leute, Heuchler, das ist kaum zu ertragen. In meinem Fußballverein ging es mir besser. Und dann ist mir Jesus neu begegnet. Und jetzt fängt es an zu hageln. Jesus ist mir neu begegnet. Ich habe seine Liebe neu erfahren. Und das ist, wie ich das vorhin schon sagte, die erste Voraussetzung. Diese Liebe zu erfahren, dann kann ich meinem Bruder, meiner Schwester nicht mehr sagen, du bist mir egal. Das ist ganz schön laut, ne? Ich bin auch fast zum Ende. Ich möchte dich herausfordern. I love my church ist genau das gleiche wie I love Jesus. Wenn du Jesus liebst, dann darfst du auch deine Brüder und deine Schwester lieben. Das ist kein Unterschied. Jesus hat gesagt, das sind die Leute, in denen werde ich mich auch hineingeben. Lass uns zusammen hier diese Stadt erreichen mit dieser wunderbaren Botschaft von Kreuz und Auferstehung. Amen.